Die ganze Welt fragt sich aktuell, wie sieht die Arbeitswelt von der Zukunft wirklich aus? Wie sieht es in meinem Unternehmen aus? Ich rede genau über das Thema mit Nicole Kopp. Sie ist hier ein absoluter Profi. Sie hat das studiert, Arbeits- und Organisationspsychologie, hat aber ein extrem gutes Praxiswissen. Wir reden nämlich genau darüber, wie muss der Split zwischen Homeoffice und dem richtigen Office aussehen? Was heisst wirklich Flexibilität? Was heisst psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz? Ein Begriff, den ich auch zum ersten Mal so gehört habe und gemerkt habe, ah doch, da hat man sich doch schon einige Gedanken gemacht. Könnt ihr euch auch fragen? Habt ihr das in euren Teams? Was können wir optimieren? Wir reden generell natürlich über das Buzzword New Work. Wir reden über Essentialism, ein Buch, das ich gelesen habe und sie auch gerade am Lesen ist oder besser gesagt am Hören ist und was man daraus kann ableiten. Und wir reden einfach generell über die Zukunft und spannende Tipps und Tricks für ein richtiges cooles Gespräch. Danke vielmals, Nicole, bist du hergekommen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spass über die Welt von morgen, die Arbeitswelt von morgen mit der Nicole Kopp. Jetzt geht's los. Okay, dann würde ich sagen, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum Navigator Podcast. Schön sind ihr alle wieder am Start. Nicole Kopp ist da, vis-à-vis von mir. Nicole, danke, dass du den Weg hierher gefunden hast.
Sehr gerne. Zuerst mal zu Kriens, ich freue mich.
Ja, genau. Kriens, wunderbar, immer mit dem Blick auf Pilates rauf. Und es ist ja, gutes Wetter, du bist jetzt unterwegs gewesen. Wie bist du hergekommen? Bist du im Zug gewesen?
Im Zug, ja genau. Letzte Vorbereitung im Zug gemacht, zum Mittagessen noch im Zug gehabt. Das war super gewesen.
Bist du viel unterwegs mit dem Zug?
Im Fall nicht mehr so. Früher als Unternehmensberaterin war ich 2, 3, 4 Tage pro Woche unterwegs gewesen und jetzt seit Homeoffice. Ja, Homeoffice.
wie ist das für dich? Bist du eine, wo... Also ich habe zum Beispiel gemerkt, früher habe ich immer im Zug gearbeitet. Immer. Also wenn ich habe versucht, die Zeit zu nutzen. Und mittlerweile habe ich manchmal gerade am Abend gemerkt, so, jetzt genieße ich einfach mal die Fahrt. Wie geht es dir so?
Das kann ich sehr schlecht einfach hocken und nichts machen. Okay. Ich muss immer etwas machen, immer etwas erledigen, Freunde schreiben oder etwas recherchieren, E-Mails beantworten, lesen. Es muss immer etwas laufen.
Okay, crazy. Du, look, wenn man dich auf LinkedIn verfolgt, dann sieht man auch wirklich, ich glaube, du bist nicht eine Person, die stehen bleibt oder eben, ich glaube, eine Sekunde ungenützt braucht. Ich sehe zum Beispiel das Thema New Work, das offensichtlich absolut bei dir immer wieder zum Zug kommt. Wenn man jetzt schaut, alle dürfen zurück ins Office, alle dürfen zurück aus dem Homeoffice ins echte Office zurück. Was ist jetzt zur aktuellen Zeit die meistgestellte Frage, die die Leute so an dich haben in dieser ganzen Welt?
Was immer wieder erleben ist, okay, gut, und wie sieht jetzt die Zukunft aus? Wie sieht das neue Normal aus? Schaffen wir jetzt Hybrid? Und was heisst Hybrid? Und wer darf was? Wer darf im Büro bleiben? Wer darf ja, ins Homeoffice zurück oder dort bleiben? Und wie findet man den richtigen Mix?
Ja.
Das ist etwas, was Leute extrem beschäftigt.
Also hast du das Gefühl, die Leute haben immer darauf gehofft, eigentlich, jetzt sind wir im Homeoffice, irgendwann dürfen wir zurück und dann haben wir einen klaren Plan, was wir machen, aber es ist wie noch nicht klar.
Absolut, ja. Es ist... eine neue Zukunft, ein neues Normal, das man ausjassen muss. Und das ist für jedes Unternehmen und jedes Team jetzt eine Herausforderung. Ja.
Wie organisiert ihr das? Ich meine, du bist ja Gründerin und Partnerin bei Go Beyond, genau. Wo ihr euch ja genau um so Fragen auch darum kümmert. Mhm. Oder was, kannst du vielleicht in einem Satz, zwei Sätze schnell erklären, was ihr bei Go Beyond macht?
Sehr gerne, merci. Wir bei Go Beyond helfen Unternehmen, sich in die neue Arbeitswelt zu transformieren. Das heisst, digitaler, agiler, menschlicher arbeiten. Und wir haben gar kein Büro, das heisst, wir sind so in der ganzen Schweiz verteilt zwischen Bern und Chur und wir treffen uns einmal pro Monat, etwa alle 6 Wochen, einmal pro Monat in einem Coworking-Space, wo wir zusammen arbeiten, ja. Und das wird auch so bleiben.
Wie lang gehen denn die Meetings, wenn ihr euch trefft?
Das machen wir meistens einen Tag, wenn wir uns schon von überall her treffen.
Und ist das nicht mega, also ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich nach so einem Tag bist du recht durchgenudelt.
Es geht, es ist auch energetisierend, wenn du alle deine Kollegen endlich wieder mal live siehst und nicht so die Verzögerungen per Videocalls hast, die gleich manchmal auftreten. Und ich genieße es meistens, mit ihnen zum Mittag zu essen und dann wirklich intensiv zu arbeiten. Aber ja, man ist durch nach so einem Tag.
Wie plant man so einen Tag? Ich habe das Gefühl, es gibt viele, die jetzt auch ein Unternehmen gründen und sich überlegen, du, wir könnten das eben voll remote machen. Aber ich habe das Gefühl, eben so eine Touchpoint, der dann sehr strukturiert geplant ist, braucht es wahrscheinlich schon. Also wie sieht denn so ein Tag aus?
Es kommt ganz darauf an, was im Moment läuft. Meistens haben wir eine Agenda, wo wirklich verschiedene Sachen thematisiert werden, im Sinne von, okay, heute Nachmittag geht es um Sales und dann geht es noch ein bisschen um Content Marketing. Was sind die nächsten Themen, die wir pushen wollen? Oder manchmal schon konkrete Anfragen. Okay, der Kunde hat das gefragt, lass uns schnell brainstormen. Oder die Anfrage ist reingekommen, das Projekt, da müssen wir schnell die Köpfe zusammenstecken, um zu schauen, wie wir das angehen können.
Okay. Und wenn du dich jetzt darum kümmerst, um die ganze Thematik New Work, ich glaube, dann lebt ihr das ja irgendwo auch aus. Also sagt, hey, wir versuchen das voll remote zu machen. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist die Definition, wo die Leute das Gefühl haben, hey, alle können machen, wie sie wollen, alle haben den Laptop und sind irgendwo, die einen sind auf den Bahamas und die anderen sind auf der Skipiste. Vielleicht mal aus deiner Seite eben Thema New Work, ist ein Passwort, das wir jetzt sehr oft gehört haben, vor Corona, jetzt wäre Corona sowieso. Wenn ich dir frei erzählen darf, darfst du dir gerne Zeit nehmen und ein bisschen ausholen. Wie würdest du New Work definieren in deiner Welt?
New Work ist für mich eine Arbeitswelt, wo der Mensch und seine Fähigkeiten im Zentrum stehen. Das heisst wirklich nicht mehr, dass der Chef regiert und tausend Hierarchien im Unternehmen, sondern mehr Selbstorganisation, mehr Eigenverantwortung, auch mehr Flexibilität zeitlich und örtlich. Das heisst, Menschen können selber entscheiden, wo das sie arbeiten, wie das sie gerne arbeiten. Es geht auch um Sinnhaftigkeit, also warum arbeite ich überhaupt? Ich finde es immer wieder erschreckend, so die Gallup-Forschungsergebnisse, wo man merkt, hey, oder wo man herausfindet, nur 15% der Mitarbeitenden sind engagiert. Und wenn man sich vorstellt, dass 85% der Leute gehen einfach arbeiten, weil sie müssen, dann finde ich das recht krass. Und als Studentin habe ich in einem Lotto gearbeitet, das heisst eine grosse Halle, wo alte Leute Lotto spielen. Und der Zahlenzieher von dort, der hat mir jede Woche erzählt, wie viele Wochen dass er noch arbeiten muss bis zur Pensionierung. Und ich finde das so krass, das ist mir so eingefahren, der Typ. Einfach die Vorstellung, du bist einfach am Abarbeiten und du bist einfach am Warten. Und ja, schlussendlich wissen wir nicht, wie lange das wir leben, wie das es uns geht. Ich habe einen sehr guten Freund verloren, letztes Jahr mit 58, quasi wie ein zweiter Vater für mich. Und der hat mir auch erzählt, ich werde jetzt nicht den Job wechseln, ich arbeite jetzt beim Bund und das ist gut so. Und ich kämpfe mich jetzt einfach noch ein paar Jahre durch und sage, letztes Jahr ist er in den Bergen gestorben. Und das hat mir irgendwie so weh, zu wissen, hey, bis ans Ende von seinem Leben hat er jetzt einen Job gehabt, den er nicht erfüllt hat, nicht glücklich gemacht. Und ja, das möchte ich, dass es anders ist. Und ich habe ganz viel Hoffnung, dass die Arbeitswelt anders sein kann. Es kann inspirierend sein. Menschen können am Montag ungeduldig aufstehen, um es zu arbeiten. Und ja, ihr Potenzial entfalten.
Ja, das ist mega schön. Also die Mission und die Vision von deiner Sicht, wo ich auch absolut teile und vor allem auch merke, dass so viel bei Kunden, die wir zu tun haben, wo du einfach merkst, ich sage es mal nicht gerade mit den Leuten, die mir direkt zuhören, aber einfach so im Team auch, manchmal die Dynamik wahrnimmst, ja, die machen das jetzt einfach, weil sie da sind, aber es ist nicht so der Drive, so hey, komm, wir challengen das nochmal, komm, wir denken das neu. Und da denke ich mir auch so, wie gehst du mit dem klar, dass du jetzt echt weißt, ah, ich könnte das noch 10 Jahre so machen und ist ja gemütlich, weil am Schluss verbringen wir so viel Zeit am Arbeitsplatz. Ja. Man sagt ja auch manchmal, man sieht das Büro mehr als seine Frau oder den Mann daheim, oder? Ja, ja. Und dann denke ich schon so, hat man eigentlich schon etwas an gewissen Tagen, oder? Und crazy, dass man sich das nicht weiter hinterfragt. Was denkst du, was sind denn so die Gründe, wieso denn die Leute gleich bleiben? Obwohl sie ja eigentlich wissen, sie sind ja nicht zufrieden. Das solltest du selber zuerst merken.
Das ist eine mega gute Frage. Eins davon, also ich möchte vielleicht anfangen mit einer Story, und zwar habe ich mit einem Privatbanker geredet vor ein paar Jahren bei einem Seminar und habe gefragt, ja, was motiviert dich beim Arbeiten? Und er hat gesagt, ja, das Geld, was sonst? Und ich habe ihn so entsetzt angeschaut und gesagt, ja, ich arbeite, weil es mir Spass macht. Und was antwortet mir der Typ? Das glaube ich dir nicht, Nicole. Einfach so wie ein Faust ins Gesicht und denkt, oh shit, wir sind so unterschiedlich. Ich arbeite, weil es mir Spass macht. Klar ist nicht jeden Tag happy und nur Fun und alles läuft gut. Wir haben auch Rückschläge, wir haben mühsame Tage und anstrengende Kunden und so weiter. Aber so die Grundmotivation, ich arbeite fürs Geld, finde ich schon noch heftig.
Das ist echt.
Du hast gefragt, ja, was die Leute zurückhalten. Ich denke, es ist wirklich ein Klammern an Sicherheit und vielleicht auch man hat es gar nie anders gekannt. Also der Gedanke, dass man schafft nur, Weil man muss arbeiten, man muss irgendetwas verdienen, man muss sein Leben können prestieren und sich überhaupt gar nicht mit dem auseinandergesetzt, mit der Vision. Ja, arbeiten kann überhaupt auch Spass machen, Erfüllung und Potenzialentwicklung und so weiter sein.
Das stimmt. Also ich sage häufig bei meinen Referaten, wenn es darum geht, zum Beispiel junge Generationen, ich auch sage, vergesst nicht, wenn ich mit meinem Vater rede, dann ist zu deiner Zeit, als er 18, 20 war, ist Arbeit oder für meinen Grossvater oder so, ist Arbeit, hat so einen anderen, ich sage nicht Stellenwert, aber eine andere Bedeutung gehabt, weil man ist froh gewesen, man konnte arbeiten, man hat es halt gemacht. Und so, à la, ja, man hat auch keine andere Option gehabt. Und heute haben wir die Optionen und wir können uns auch auswählen. Und darum denke ich so, viele sind dann eigentlich überrascht, dass Junge das machen, wo so quasi, wo sie eigentlich wollen, einfach mal wechseln, aus dem Nichts raus. Und denke sie, aber das solltet ihr eigentlich alle auch machen, wenn es euch nicht passt.
Absolut, ja. Ich denke auch, die Loyalität zum Arbeitgeber hat fundamental gewechselt. Also früher hast du einfach irgendwie eine Lehre gemacht und dann bist du beim Arbeitgeber geblieben. Und ja, das war einfach nachher dein Leben gewesen für 20, 30, 40 Jahre. Und mich würde es mega wundern, was dich motiviert beim Arbeiten oder wieso, dass du aufstehst jeden Tag.
Also, eine gute Frage. Es gibt da gibt's viele Gründe. Aber am Anfang, als ich die Firma gegründet habe, ist sicher die Challenge im Vordergrund gestanden, so, wow, du kannst deinen ganzen Tag selber ausgestalten. Das habe ich mega cool gefunden. So. Ich kann an dem arbeiten, so wie ich es will. Aber B, ich habe immer gemerkt, wow, ich bin voll verantwortlich für alles, was auch rauskommt. Oder? Und einfach so das Entdecken, Leute treffen, Networking, Ideen holen, mit Firmen zusammenarbeiten, Referat machen und so, das hat mir mega, mega Spass gemacht. Und ich habe nie gedacht, dass ich der Drive, so der unternehmerische Drive, so weiterentwickelt, dass jetzt, ich meine, du hast jetzt einige Leute aus dem Büro kennengelernt, dass ich immer wieder aufstand und denke, ja, es sind 21 Leute auf dieser Lohnliste und es geht nicht nur ums Geld, es geht eben auch um die ganze, den Plausch, den wir hier haben, absolut, weiterzuleben und grösser zu machen, coole Projekte zu machen, die Leute zu fördern, also beides, und das macht mega Spass. Und ganz ehrlich, also wenn ich schaue, wie viel ich arbeite und was ich verdiene, dann ist das komplett offen eigentlich. Aber um das geht es nicht. Oder? Logisch, ich kann mir meine Kosten decken und ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Also ich muss nicht auf viel verzichten. Aber wenn ich mir überlege, ja, ich könnte jetzt auch eben, du könntest einfach denken, wie der Banker, wie du gesagt hast, ja, ich könnte irgendwo zu einer Beratungsbude oder irgendwo zu einer Bank gehen oder so, und dann wäre das auch gut. Aber dann denke ich also der Gedanke geht bei mir meistens so 2 Sekunden und dann ist es wieder erledigt.
Ich kenne das auch, also, oh mein Gott, das könnte so viel einfacher sein. Ich habe immer die Illusion gehabt, ich muss jetzt in ein grosses Unternehmen und mich dort breit machen und dann bin ich einfach die nächsten paar Jahre versorgt. Aber es ist nicht das, was gestimmt hat. Lustigerweise habe ich mich beim EDA beworben und bin dort nicht angenommen worden, weil ich zu viel Energie habe. Crazy. Das war so krass gewesen. Und ich bin der Person, die mich abgelehnt hat, so dankbar, weil ich mich dort nur gelangweilt und frustriert und sie hat das wie gespürt. Und man hat auch herausgefunden, Partizipation ist der grösste Sinntreiber. Das heisst, Leute wollen mitmachen, Leute wollen Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, es liegt an uns, jetzt ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo das möglich ist.
Mega wichtig und vor allem auch, den Leuten nicht das Gefühl haben, Verantwortung, ja, eine neue Rolle und so. Manchmal sind es ganz kleine Sachen, wo die Leute mega aufgehen können. Also ich sehe ja bei uns auch so, du siehst, die Person findet das cool, also, weißt du was, Nuria und Alina, wieso denn ihr euch nicht um TikTok kümmern? Oder machen die mal ein paar TikTok? Weißt du, nur so Sachen schon. Genau. Findet es lässig und dann nicht es organisieren. Ja, das ist richtig.
Darf ich noch schnell das Gegenbeispiel bringen?
Ja, unbedingt, unbedingt.
Ich habe mit einer Krankenkasse zusammengearbeitet und dort ist es darum gegangen, für Fächle im einen Büro, die hat man müssen anders beschreiben und dann hat man irgendwie müssen eine Einwilligung einholen und die Person, die das einfach wollte machen, ist voll irgendwie gegen Blockade und interne Prozesse gelaufen und es ist so krass, wie wenig Verantwortung man heutzutage in den meisten Unternehmen der Leute gibt.
Das ist wirklich crazy und ich finde, und das merkst du auch zum Beispiel, wenn du Ideen reinbringst, meine, bei uns ist es häufig so, du willst Zeug wechseln, andere anpassen, das Mindset, wie kommuniziert man, wo, das ist manchmal sind das Prozess, wo du merkst, hey, wieso müssen es die, wie können sich solche Leute um so Sachen kümmern, oder? Also wirklich weit oben, und ich denke, das kann doch nicht in dieser Verantwortung liegen, also was macht denn die den ganzen Tag? Und das überrascht mich auch immer. So, ich habe letztes Mal gelesen, das, was du vor Partizipation hast du erwähnt, ich habe gerade gestern Abend bei dir auf LinkedIn in einem Kommentar gelesen von psychologischer Sicherheit. Sehe ich das richtig? Genau. Kannst du das vielleicht erläutern? Was heisst psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz?
Genau, psychologische Sicherheit ist eigentlich das Gefühl in einer Gruppe, dass du zwischenmenschliche Risiken eingehen kannst. Das heisst, kann man sich so vorstellen, wenn ich eine Idee äußere oder meine Meinung oder etwas frage, habe ich immer Gefahr, dass jemand mich auslacht, mich erniedrigt oder ich mich blamiere, weil die anderen dann irgendwie reagieren. Und Google hat herausgefunden, dass psychologische Sicherheit der Faktor ist, der effektive, effiziente Teams von nicht effektiv effizienten Teams unterscheidet. Das ist wirklich der Number One Success Factor, der da rausgekommen ist in einer riesen Google-Studie. Und das ist wirklich noch spannend. Es sind jetzt immer mehr Unternehmen auf das Buzzword aufgestiegen und alle möchten jetzt psychologische Sicherheit irgendwie definieren und schaffen und so. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man das ernst nimmt und dass man das angeht. Und besonders im Wissen, dass psychologische Sicherheit die Ausnahme, also die Ausnahme und nicht die Regel ist. Also in den meisten Teams tun Menschen wirklich aktiv ihre Ideen und Meinungen und Fragen zurückhalten, weil sie denken, ja, da passiert etwas, eine negative Reaktion von anderen.
Ja.
Und wenn man sich vorstellt, dass Innovation mega wichtig ist in der Zukunft und neue Ideen müssen vorangebracht werden, dann ist das verheerend, dass Leute eigentlich am Arbeitsplatz ihre besten Ideen zurückhalten.
Crazy, ja, absolut. Also vor allem, ich meine, es fängt bei einfachen Brainstormings an. Ja, wir könnten doch das, weisst aber,
oder? Ja, genau.
Der fängt schon an.
Ja.
Es ist spannend, wie würdest du denn sagen, dass das Firmen oder die Führungskräfte, die jetzt zuhören, sollten implementieren oder angehen?
Das ist nicht ganz, also es gibt nicht irgendwie drei Hacks und dann ist es gemacht. Ja. Das ist wirklich auch eine Kulturfrage und das ist innerhalb jeder Gruppe ist es wieder anders. Also eine grosse Heterogenität auch in den Unternehmen, aber es geht um einfache Sachen. Also wenn jemand eine andere Meinung bringt, dass man die mal erst im ersten Moment wertschätzt und sich bedankt und nicht so Pushback gibt sofort wieder, dass man nicht ja aber sagt, sondern ja und, dass man Leute wertschätzt, positives Feedback gibt. Es geht nicht darum, eine Kuschelkultur zu schaffen, sondern es geht einfach darum, dass man sorgt, dass Leute auch andere Meinungen können äußern können und sich ja, da immer wieder abgeholt fühlen und seine eigenen Ideen und Meinungen können einbringen können. Und eines der Warnzeichen ist zum Beispiel, wenn alle immer eine Idee befürworten, also eine Idee gut finden und es gar keine Diversität gibt von Meinungen und Ideen. Das zeigt nachher, dass das sozial-psychologische Phänomen von Gruppendenken da ist und das verhindert einfach gute Ideen und innovative Ansätze.
Das ist echt mega spannend. Ich glaube, das ist etwas, wo in sehr vielen Firmen wahrscheinlich extrem viel Potenzial wird auftun. Absolut. Und ich sehe das auch, also so der Diskurs, also du sagst eben Kuschelkultur, aber eigentlich muss ja genau die Idee sein, durch das, dass alle dürfen ihre Meinungen sagen und einbringen und auch andere Ansichten, hast du vielleicht sogar manchmal noch, ja, ich will nicht sagen härtere, aber irgendwie doch auch durch Diskussionen aufeinander, wo wirklich Front aufeinander kommen, aber beide wissen, sie dürfen und es gibt eine gute Lösung, weil so kommst du weiter.
Genau, ja.
Anstatt einfach eben, alle stimmen dem einen zu.
Genau. Mich würde mega wundern, wie du das bei euch einschätzt. Also das Konzept ist vielleicht ein bisschen neu für dich, aber du kannst dir, glaube ich, etwas vorstellen darunter.
Ich glaube, ich muss echt sagen, wir haben das Gefühl, wir geben das den Leuten. Also die Leute checken das zuerst mal, weil du hast ein junges Team, das viel auch selber checkt. Hey, wir arbeiten, viele von uns arbeiten zum ersten Mal eigentlich auch so ein bisschen in einem professionellen Umfeld. An dem Job, den sie eigentlich wirklich wollen, nicht nur irgendwo nebenbei so zum Geld verdienen, sondern wirklich das, was sie studiert haben, die Ausbildung gemacht haben oder jetzt das Praktikum gemacht haben. Ich glaube, ich versuche das extrem zu fördern, auch die einzelnen Meinungen abzuholen. Die Stehe, die du vorher kennengelernt hast, sie, die eigentlich bei uns das HR leitet und auch mit mir und der Steffi Geschäftsleitung macht, versucht immer wieder auch zu challengen, so Meinungen und Zufriedenheiten abzuholen von den Leuten. So, hey, sind sie zufrieden mit der Führung, mit der Diskussionskultur, aber auch mit, könnt ihr euch einbringen. Ich habe das Gefühl, alle wissen recht gut, wenn sie irgendwo nicht zufrieden sind, dass sie sich melden können. Respektive, wenn sie Ideen haben, also bei Brainstorming, das gut. Ich finde die Moderationsfunktion extrem wichtig bei so Diskussionen. Das muss ich dir auch nicht erklären. Aber es ist für mich ein Challenge, manchmal die Moderationsfunktion auch wirklich so einzunehmen, dass du alle abholst und nicht zum schnellsten Ziel kommst. Weil ich bin einer, der sehr schnell entscheidet oder sagt, hey, zack, los, weiter, das ist gut, oder?
Ja.
Also nicht andere, die bestimmen, aber ich glaube schon, dass ich stehe du mich dort gut challengen, weil sie auch, eben, hat auch Arbeitspsychologie unter anderem studiert und kommt auch so ein bisschen aus dem Background. Und ich glaube, die Leute wissen auch, dass es nicht nur, dass wir ihnen den Platz geben, sondern dass ich es eigentlich sogar von ihnen fordere.
Absolut.
Oder? Und sagen, sagt eure Meinung und bringt eure Inputs hin. Ja. Wir haben gerade gestern einen Workshop gemacht, gerade zum Thema, wir müssen manchmal sogar viel mutiger sein bei Kampagnen für Kunden, Ideen und so einbringen. Mhm. Und wo bleibt es stecken, gerade in der Ideenphase?
Genau. Kannst du schnell deinen Slogan, der da an der Wand hängt, die drei Wörter? Unbequem.
Ja. Genau, also mutiger, lauter und unbequemer. Ja.
Ich würde sagen, das sind so drei Stichworte, drei Werte, die sich auch viele Unternehmen können, das selber auf die Fahne schreiben, wenn sie zukunftsfähig werden
wollen. Ja.
Unbequemer. Also macht nicht nur das, was irgendwie seit 20 Jahren funktioniert, sondern tünt das challengen, tünt neu denken, offen denken. Und das ist auch eine riesige Herausforderung an alle Führungskräfte. Also nur etwas, das funktioniert hat vor 20 Jahren, heisst es nicht, dass das in der neuen Arbeitswelt auch funktioniert.
Absolut. Und eben auch, dass du unbequeme Diskussionen führst. Mhm. Ich habe ja auch viel. Und darum bin ich auch froh, oder, dass ich mit Ihnen, mit der stehenden Steffi zum Beispiel, ein Team habe, das mich auch immer wieder challenge. Und gerade bei Themen, die ich gar nicht auf dem Radar habe.
Genau.
Oder? Und irgendwie habe ich dann gemerkt, hey, es ist intern, aber vor allem auch extern bei Kundenprojekten, es sind echt drei Werte. Und ich finde, hey, das müssen wir das Jahr viel mehr, dürfen wir viel mehr umsetzen. Mhm. Und so haben wir gerade, eben genau gestern zu diesen drei Sachen, diesen drei Werten entsprechend. Oder Forderungen auch von mir, dass du das austauscht und gesagt, hey, wie können wir das machen?
Ja. Und das, was ich noch spannend finde, sorry, dass ich
das schon mache.
Psychologische Sicherheit ist auch so wie die Idee von einem grossen Puzzlespiel, wo nachher jedes Teil von. Also die Idee, dass jeder ein eigenes Puzzleteil hat und nur wenn man diese Puzzleteile zusammenbringt, dann entsteht das Ganze.
Ja.
Und so die alte. Die alte Vision, jede Führungskraft weiss immer alles und hat totale Kontrolle über alle Prozesse. Das kannst du heute vergessen.
Das
ist zu komplex, zu kompliziert und du kannst nicht mehr alles wissen.
Kannst du Aufgaben abgeben? Weißt, wenn du hast Sachen gemacht, jetzt, ich weiß nicht, wie jetzt bei euch die Situation genau ist, aber plötzlich hast du vielleicht Leute, die dich unterstützen, oder vorher vielleicht schon, vielleicht nur schon an der Uni, oder Projektarbeit, kannst du Verantwortung oder eben auch Aufgaben abgeben?
Gute Frage. Am Anfang habe ich immer gedacht, ich habe alles am besten. Ich würde sagen, ja, viele unterschiedliche Fähigkeiten und Talente. Und jetzt haben wir zum Beispiel jemanden angestellt, Joanna, die bei uns das Marketing und Content macht. Und sie macht das so brillant. Sie macht das viel schneller und viel besser, als ihr das je könnt. Und das war ein Lernprozess, gewesen, einfach zu erkennen, hey, sie kann das viel besser. Der Tom, der mit mir zusammen arbeitet, kann besser so Strategie und grosse Pläne machen. Und so ist es sehr wertvoll, wenn man wie auch anerkennt, wer kann was gut und sich nachher so organisiert. Ja. Mhm. Und von dem her, ja, ich habe es gelernt.
Ja, also ich musste es auch lernen. Und vor allem, ich habe das Gefühl, du lernst es dann und vertraust dem auch, wenn du plötzlich merkst, oh was, hä, das ist schon gemacht, oder was, das ist einfach so entstanden ohne mich.
Mhm.
Und also bei mir war es extrem, oder? Von alles allein machen zu jetzt fast nichts mehr.
Genau.
Und mich um andere Aufgaben kümmern, das ist schon heavy. Und ich glaube, eben, das ist auch wieder so, gehört auch wieder zu dieser Sicherheit dazu, den Leuten das Vertrauen schenken, denen das abgeben. Und ich sage ihnen auch, ich sage Leute, auch wenn es schief geht, was soll passieren? Oder?
Also,
wir möchten nicht einen Tunnel bauen, wo wir sagen, ja, dann machen wir bohren und alle sind im Tunnel drin und dann geht der Tunnel zusammen. Das ist so, oder? Aus diesen Fehlern können wir lernen, die wir möchten, aber es ist völlig okay. Und ich glaube, so kommst du auch weiter und hast auch mehr den Plausch.
Absolut, ja.
Vielleicht da gerade mal zum Anhängen, bezüglich Flexibilität. Ich habe gerade in einem kürzlichen Post von dir gelesen, oder eigentlich ein Post, der recht erfolgreich auf LinkedIn raus ist, wo du schreibst, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen fordern Flexibilität in der neuen Arbeitswelt. Und sie ziehen aber auch weiter, wenn sie die nicht bekommen.
Mhm.
Was heisst denn Flexibilität für dich?
Mega cool, dass du den Post ansprichst. Der war so ein bisschen viral. Über 46'000 Leute haben den gesehen. Es zeigt mir auch, dass die Idee oder die Vorstellung von Flexibilität die Leute bewegt. Ich rede von zeitlicher und örtlicher Flexibilität. Das heisst, Leute können selber entscheiden oder zu einem gewissen Mass wenigstens selber entscheiden, wo und wenn das sie arbeiten. Mhm. Ich zum Beispiel bin absolute Spätaufsteherin, also vor dem 8. muss ich mich gar nicht haben. Und auch früher bin ich um 6:30 manchmal um 6 Uhr morgens auf dem Zug sind, und das hat mich einfach gekillt. Ja. Und auch die örtliche Flexibilität, das heisst, ein paar Sachen machst du vielleicht im Homeoffice schneller, besser, effizienter als im Büro. Mhm. Und es war mega spannend, ich habe mit einem Typ geredet von einem Unternehmen und der hat gesagt, man geht nicht mehr ins Büro, um effizient zu arbeiten. Und das ist so ein cooles Zitat, mhm, weil es einfach zeigt, das Büro hat sich verändert. Du, ja, gehst heute zum Socializen, zum Networken, zum innovativ sein, gehst ins Büro, ja, aber nicht zum irgendwie Einzelarbeit, ja, machen, Konzept schreiben, wo du wirklich sehr viel Fokus brauchst. Ja. Und die Flexibilität, das ist für mich eins der Produkte oder eins der Ergebnisse von dieser Homeoffice-Zeit, dass, ja, man wirklich entdeckt hat, wenn man sich selber Zeit kann einteilen kann und den Ort auswählen kann, dann macht einem das viel glücklicher. Mhm.
Mega. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich habe einen Post gemacht, genau zu dem Thema, irgendwie vor 2 Wochen. Der ist auch recht gut umgegangen, nicht gerade so groß wie deine, aber trotzdem ist er mich überrascht. Und zwar, dass ich auch gesagt habe, ich glaube, im Office, also unsere Leute haben wirklich darauf gebangt, wieder zurück daher zu kommen.
Wegen der Leute. Gesagt.
Ja, genau. Oder daher zu kommen, sich zu sehen, zusammen zu denken, zusammen kreativ zu sein, das Käffeli nehmen, das Feierabendbier, was auch immer. Mega gut. Aber ich glaube auch, ich muss den Leuten wahrscheinlich jetzt schon fast sagen, nicht gerade jetzt, aber so, hey, überlegt euch einfach jetzt dann in den nächsten Wochen, macht es echt Sinn, dass einfach alle von uns sicher einen Tag von daheim aus arbeiten, einfach rein reflektiert, hey, dann würde ich gerade an einem Konzept arbeiten. Mhm. Wir haben das auch müssen lernen, oder? Sehr viel ist doch ein bisschen Gabari und alle lustig und gut. Wir haben fast nicht zum fokussierten Arbeiten. Aber ja, vielleicht müssen wir das einführen.
Mhm. Mega spannend. Und ich finde, genau diese Diskussion müssen jetzt alle Teams haben. Im Sinne von, okay, wann sehen wir uns? Wer hat welche Bedürfnisse? Wer hat welche Verpflichtungen? Und für welche Aufgaben willst du im Büro sein? Und für welche Aufgaben willst du im Homeoffice sein? Oder sonst an einem Drittort? Mhm. Und meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass auch viele Teams und Organisationen diese Diskussionen jetzt nicht haben, sondern dass es einfach jetzt Regeln gibt im Sinne von 2 Tage Homeoffice, 3 Tage Büro. Und schlussendlich hast du mit solchen Regeln genau das untergraben, was du eigentlich erreichen willst.
Ja, genau.
Bedürfnisse und Flexibilität.
Genau. Ich glaube, du musst die Leute immer wieder dazu bringen, überlegt euch das. Also das ist immer mein Ansatz. Ich sage nicht, ich wollte euch nichts vorschreiben. Also ich wollte euch eigentlich einfach sagen, überlegt euch das selber, wenn sich das gut anfühlt, dass ihr das möchtet, 1 Tag, 2 Tage, dann möchtet es.
Klar, oder? Ja. Das ist super.
Aber, ja. Hast denn du... Wenn jetzt du Führungsperson wärst von, oder nein, du bist auch, aber ich sage jetzt mal...
danke für das.
Ja, sorry, ich sage jetzt mal, ist so klassischerweise in einem KMU bist und sagst, eben auch so ein Satz kommt wie, ja, wir machen das halt seit 15 Jahren so und das Unternehmen gibt es seit 3 Generationen, also ein bisschen konservativ denkt. Und du hast jetzt ein Team von 15, 20 Leuten oder so. Was wäre aus deiner Sicht so 2, 3 super Eigenschaften, die du würdest haben oder solltest haben?
Mega gute Frage. Eins ist sicher so Experimentierfreudigkeit. Mhm. Also einfach so auch zu anerkennen, wir haben noch nie in der heutigen Zeit gelebt und wir müssen jetzt alles ausprobieren, wie das neue Normal gestaltet werden sollte und was das zu uns passt. Mhm. Weil was man schon muss sehen, ist, jedes Unternehmen ist unterschiedlich. Jedes Unternehmen hat andere Leute, eine andere Geschichte, eine andere Branche, einen anderen Hintergrund etc. Und da lohnt es sich einfach für das eigene Unternehmen entscheiden, okay, was ist jetzt das Experiment, das wir fahren die nächsten 4 Wochen, 2, 3 Monate und dann tun wir aber wieder evaluieren. Und aus dem schrittweise Lernen und Adaptieren Erkenntnis schaffen, okay, wie sieht das neue Normal für uns aus?
Ja. Was sind sonst so für Skills, die du denkst oder wo du das Gefühl hast, das ist jetzt etwas, wo vielleicht auch, wenn du jetzt in diesem Team wärst, was würdest du dir wünschen von deiner Chefin oder von deinem Chef?
Ich glaube, was es besonders braucht, und das ist so ein bisschen von meinem Hintergrund als Arbeitspsychologin, man braucht Führungskräfte, die sich selber spüren und andere Leute spüren und so können Verbundenheit schaffen. Also ich rede da das Thema Emotionen an. Und es ist witzig, ich habe bei der Lean Agile Scrum Konferenz im Mai 2020 habe ich das Thema Emotionen reingebracht, also Emotionen im virtuellen Raum. Und das war so Open Space gewesen. Und ich dachte, es kommt dann niemand an meinen Vortrag und es tut niemand für mich voten. Und tada! Das zweithäufigst gewählte Thema gewesen. Und dann habe ich mit diesen IT-Healer müssen über Emotionen reden. Ich habe mich kaum vorbereitet, weil ich dachte, hey, shit, das kommt eh nicht zum Zug.
Ja.
Und das Thema Emotionen erlebe ich, das wird in vielen Unternehmen wird so da, als gäbe es keine Emotionen. Mhm. Und dafür sind Emotionen das, was uns alle bewegt. Mhm. Und auch vielen Leuten ist es auch nicht gut gegangen während dieser Homeoffice-Zeit. Mhm. Auch viele haben auch Leute verloren und wirklich Einsamkeit erlebt und ja, soziale Isolation auch. Yeah. Und als Führungskraft muss es mir gelingen, immer wieder Emotionen anzusprechen. Das heisst, wirklich zu wissen und zu fühlen, wie es den Leuten geht. Genau, es gibt auch immer wieder Beispiele von Menschen, ja, die dann psychische Krisen hatten. Ich kenne den einen Kunden von mir, die haben einen Arbeitskollegen verloren durch Suizid, einen 30-jährigen Mann. Und man muss einfach Warnzeichen erkennen und erkennen, wenn es jemandem nicht gut geht und wirklich immer wieder über Emotionen reden, das dürfen auch freudige Emotionen sein.
Mhm. Ja, genau.
Und da möchte ich Brené Brown, die Sozialwissenschaftlerin, zitieren, die sagt, die meisten Menschen kennen 3 Emotionen. Sad, mad, glad.
Mhm.
Und wenn wir aber emotional feig wären, uns auszudrücken, ein Vokabular hätten, könnten wir 40 Emotionen nennen. Das heisst, es ja, das ist stimmt, auch, für ja. eine Führungskraft ist es eine Aufgabe, zusammen so ein Verständnis und ein Vokabular über Emotionen zu schaffen.
Mhm.
Dass man auch weiss, okay, jetzt ist etwas da, brauchst du Unterstützung, wie geht es dir, was kann ich beitragen und so weiter. Und das ist für mich ein wichtiger Teil von New Work, der jetzt muss passieren muss.
Wie findest du das raus und in dem, wie kannst du vielleicht auch Actions daraus nehmen, wenn du siehst, es geht jemandem nicht gut, dass du mit dieser Person zuerst mal rausfindest, es geht ihr nicht gut und dann aber auch kannst du sagen, wie gehe ich jetzt vor, weil viele sagen, ja, es geht dann schon, oder?
Mhm.
Also, vielleicht ist nicht das falsch, ist auch meine unprofessionelle These wahrscheinlich, aber so, ja, man hat das Gefühl, man sieht es dann schon, wenn es dann so weit ist. Und ich habe das Gefühl, bei denen, wo es schlimm ist und wirklich sagen, hey, jetzt ist zu viel, die sagen es nicht genau. Und bei denen, wo es wirklich so schlimm ist, dass es vielleicht sogar zu einem Suizid oder irgend so etwas kommt, hören wir ja oft, was hätte ich nicht gedacht. Weißt du, ich meine?
Absolut, ja.
Was, wie, also, ich wollte jetzt nicht sagen, das ist ein schwieriges Thema, aber trotzdem so, gibt es vielleicht ein paar Sachen, die du vielleicht schon gesehen hast oder gehört hast, wo du das Gefühl hast, so kann man immer wieder den Puls fühlen.
Ich finde es wichtig, dass man wie im Team anfängt, über Emotionen zu reden. Also es kann sein in einem Check-in, dass man so ein Emotion Mood Meter hat oder Emotion Board, wo man wie jeder sagt schnell, wie er sich aufgrund von diesen vorgestellten Emotionen auf dem Bild, welches das zu ihm passt oder zu ihr. Es kann auch sein, Two-Word-Check-in, im Sinne von, du in 2 Wörtern beschreiben, wie das dir geht. Und wichtig dort ist, dass die Führungskraft, wenn sie etwas rausgehört, dann auf die Person zugeht und sagt, hey, ich habe das gehört, das hat mich ein bisschen beunruhigt, kannst du mir ein bisschen mehr davon erzählen? Mhm. Was brauchst du von mir? Wie kann ich dich unterstützen?
Mhm.
Und viele Führungskräfte scheuen sich davor, genau diese Fragen zu stellen, weil sie dann denken, oh mein Gott, dann mache ich irgendetwas auf und die Person fängt an zu heulen und was ist, wenn ich nicht helfen kann?
Mhm.
Aber das Ding ist, egal ob du fragst oder nicht, der Person geht es gleich.
Ja, genau.
Das heisst, wenn die Person nicht die Möglichkeit hat, wirklich zu erzählen, wie es ihr geht, dann verlierst du eine Möglichkeit, zum Vertrauen schaffen, Unterstützung anbieten. Ja. Und schlussendlich ist das immer so das Kernthema Nummer 1 von allen Führungskräften. Wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren?
Ja, genau.
Und das ist so, ja, motiviere sie, indem dass du da bist, indem dass du wirklich dich interessierst oder ihre Challenges auch ernst nimmst.
Mhm.
Also gerade in der Pandemie war ja mega anstrengend für so viele Arbeitnehmer,
ja,
weil sie Kinder zum Betreuen hatten, Eltern, die selber sind, krank oder schwach waren und so weiter. Und all diese Issues musst du einfach angehen und musst ansprechen. Und dort können auch viele Führungskräfte noch ganz viel vorwärts machen.
Ja, das ist ja so. Hast du viele Führungskräfte, die in dem Fall auch wirklich coachen, kontinuierlich, wo sie sagen, das ist immer wieder so Gespräche mit Führungspersonen, wo sie sich selber müssen reflektieren müssen? Wie schaffst du jetzt zum Beispiel diese Themen mit euren Kunden zusammen? Also gibt es auch ein Beispiel. Oder irgendwie einfach so einen Arbeitsmodus, wo du sagst, so betreuen wir eben auch Firmen positiv, aber auch negativ, oder?
Das Thema Coaching ist bei mir nicht an vorderster Front, also okay, nicht mein Hauptfokus. Das macht der Andreas Petschart mega gut. Ich habe gleichzeitig ein paar Coaching-Kundinnen, also 4 oder 5 im Moment. Und mit denen gehe ich einzelne Themen an. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir ein Programm haben, wo wir alle durchjagen oder so.
Yeah. Okay. Wie haltest du dich denn up to date? Also weißt du, was sind so, ich meine, in deiner Welt habe ich das Gefühl, gibt es so 2 Dinge. entweder Erfahrung, die du selber machst mit im Austausch und so irgendwelche Journals und Sachen. Mhm. Oder erzähl mal, wie haltest du dich up to date zu diesen Themen, um zu sehen, was läuft, welche Studien so laufen und
gute Frage. Ja, verschiedene Sachen. Ich tue mega gerne lesen. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, 25 Bücher gelesen.
25?
Ja, genau.
Crazy.
Ja, aber ich habe das Kind bekommen und dann bist du einfach stundenlang am Stillen. Okay, und dann ist es so, okay, anstatt Handy kannst du das Buch lesen. Ja. Dann habe ich mega viele Bücher gelesen. genau, und sonst Harvard Business Review lese ich mega gerne. Die sind super geschrieben. Mhm. Viele Bücher, ein paar Podcasts, das habe ich auch gelernt zu schätzen. Newsletter und allgemein so eine Neugierde. Also immer am Suchen, was könnte schon spannend sein. Mhm. Und gleichzeitig so einen ziemlich engen Fokusbereich. Also ich habe auch viel, was mich nicht interessiert. Politik interessiert mich nicht. Wirtschaft interessiert mich nicht mega fest. Die Sachen, die spannend sind, natürlich schon. Probiere täglich Zeitung zu lesen. So ein bisschen so. Ja. Und du?
Podcast auch. Ja, das ist gut, dass du mich nachfragst. Podcast. Rechtsthema. Zeitung aktuell nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Also ja, ich mache es irgendwie nicht. Aber ich denke so viel, ja, also eben gewisse Journals und ich eben so Harvard Business Review ist effektiv etwas, was ich auch gerne mal reinschaue. Oder so eine, ja, zwischendurch kaufen mir halt, also klar, jetzt an meinem Job, sei es GQ oder sei es auf TikTok oder sei es irgendwo eine Bilanz oder so, wo ich auch ein bisschen sehe, welche Firmen noch was dran sind. Mhm. Und ich muss mich auch immer wieder, also bei einer Bilanz ertappe ich mich immer wieder, wenn ich eigentlich nicht versuche zu sehen, was läuft in der Wirtschaft, sondern so, wie denken so halt nach wie vor typischerweise die älteren Wirtschaftsherren, wo es so hergeht, weil das sind unsere Kunden, die müssen wir irgendwo auch können begeistern und irgendwie abholen, um sich mit diesen neuen Themen auseinanderzusetzen, die wir haben. Wir haben so eine 90 Minutes of das heisst Creative Hour, das Format, genau, wo einmal im Monat stattfindet und alle dürfen 5 Minuten ein Thema pitchen, wo sie finden, hey, das habe ich mega kreativ, cool, trendy gefunden. Das hilft immer. Und es ist halt schon auch viel Social Media, wo ich dann dort wieder Impuls bekomme.
So spannend, ich nehme gerade ein paar Ideen mit, es hat sich schon gelohnt, die
heute zu kommen. Ja, siehst du. Ja, ich habe das ist noch ein paar Sachen gegeben. Aber das sind sicher so die Sachen, ich kann zu mir überlegen, was. Ja, nein, das sind sicher so die Themen, die ich immer wieder sehe. Aber manchmal versuche ich mich eben auch abzuschirmen von gewissen Sachen, weil einfach ein Overload
ist. Ja, klar. Von Sachen. Ja. Das finde ich übrigens die grösste Herausforderung. Wie kannst du dich fokussieren? Ich habe einen Buchtipp von dir mitgenommen.
Ah, ja.
Ich höre jetzt ab. Seit ein paar Tagen höre ich Essentialism.
Ah, ja.
Genau. Und das ist schon noch krass, wenn du darüber lernst. Weniger, aber besser. Also ich finde das Prinzip mega gut. Und einfach die Überlegung, mit wie vielen Sachen und Informationen werden wir jeden Tag vollgemüllt und was davon ist eigentlich irrelevant. Mhm. Und das finde ich schon noch recht krass, wenn du dann ganz konsequent nach dem vorgehst und bei allen Anfragen und bei allen Sachen, die du könntest lesen, einfach sagst, nein, das ist nicht mein Fokus, weiter.
Ja, genau. Also richtig, also was du gerade ansprichst, ist so das Kapitel, das heisst so Choice, also die Wahl, dass viele Leute das Gefühl haben, wir werden gefragt, aber dann sagen wir halt zu allem ja.
Genau.
Und manchmal muss man einfach wertschätzen, so, nein, warte, ich muss jetzt das wirklich schnell entscheiden, und ich habe ja die Wahl, das ist ja die Idee, dass du eine Wahl hast. Und das ist für mich mega, mega wichtig. Ja? Aber es ist cool, dass du lesest. Oder hörst, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ich finde das ein mega wichtiges Buch, ja. Und es gibt auch gewisse Klarheit und manchmal eben auch so ein minimalistische Gedanken wieder so, hey, runterfahren, ein bisschen weniger machen und konsequenter eben auch bei gewissen Themen dann dranbleiben.
Absolut, ja. Und ich bin eh Fan von Minimalismus. Also in meiner Wohnung hat es weder Kunst noch zu viel Material und so. Und ein Jahr war das Ziel, dass ich jeden Monat 10 bis 15 Gegenstände weggebe.
Und
für jeden Gegenstand, den ich gekauft habe, musste ich 2 weggeben. Und in diesem Jahr habe ich wirklich über 150 Gegenstände vorgegeben. Und es tut so gut.
Yeah.
Es tut gut, wenn du nicht musst entscheiden, hey, die Kleider habe ich schon lange nicht mehr getragen, das lege ich eigentlich gar nicht an und überhaupt, was muss ich? Sondern du weißt dann einfach, du hast so und so viel T-Shirt und Hosen und genau das passt. Und du hast nicht Sachen, die dich stören.
Ja, und mega.
Wenn du überlegst, does this spark joy? Also so Marie Kondo voll durchziehen, dann kannst du auch viel weggeben und es macht so leicht.
Mega, also ich bin Ein kleiner Shoutout an Tanina. sie hat das jetzt recht fest übernommen, meine Freundin, die ja uns übrigens connected genau. hat, Nicole und
Danke,
mich.
Nina.
Danke, Nina. sie ist auch, sie ist nicht die, die 100'000 Sachen gehabt, überhaupt nicht, aber sie hat irgendwie auch so gemerkt, ich bin auch eher auf dem Trip, vielleicht nicht so extrem, wie du bist, aber ich mache es vor allem auch aus einer, ich habe weniger Entscheidungen wollen treffen, ich habe es gerne aufgeräumt und irgendwie so, man hinterfragt dann plötzlich, was alles gibt. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt haben wir gezügelt und ich habe das Gefühl, ich habe wenig gehabt, aber nur schon das, wie sich das summiert.
Genau.
Und ich habe das Gefühl, das Leben minimalistischer ausgestaltet tut es den meisten gut, habe ich das Gefühl.
Absolut. Und dann wartest du, bis du das Kind überkommst und dann macht es
genau, weil dann plötzlich explodiert es.
Oh ja, alles meine minimalistischen Vorstellungen sind im Moment gerade über einen Haufen geliehen.
Oh Mann. Ja, wie du siehst, das ist so ein bisschen die Challenge, oder? Dass du dann plötzlich dich musst anpassen und dann, ja, aber gleich dich daran haltest. Und ich habe das Gefühl, es gibt mir mehr Klarheit, es gibt mir mehr Ruhe. Mhm. Also auch weniger Stress in dem Sinn.
Absolut. Und mein Kind hat jetzt nur 15 statt 35 plus Tierli.
Ah, sehr gut. Ja, genau. Aber gesehen, das ist doch auch schon etwas. Ja, also ich finde das mega, mega wichtig. Ich habe das Gefühl, das nimmt den Leuten auch gewissen Stress im Alltag und irgendwo auch. Das Leben ist auch aufgeräumter. Mhm. Und das ist wieder zurück zum Buch. Also das Essentialism so. Ja, wir können viele Sachen viel besser ordnen, bessere Entscheidungen treffen durch das. Und ist wirklich überlegen, was ist denn wirklich wichtig, oder?
Genau. Und was mich besonders angesprochen hat in diesem Buch, ist so, du kannst in 1000 Richtungen Millimeter weit vorgehen oder du kannst in einer, zwei Richtungen ganz, ganz fest vorgehen. Genau. Es hat so eine Skizze drin und es ist so mindblowing. Mhm. Oh mein Gott, ja, es stimmt. Und im Moment bin ich an 5 Bücher lesen und hören und ich komme einfach nicht vorwärts. Ja, voilà. Und das ist genau das.
Ja, genau. Du bist anmerken und kannst etwas machen.
Ja.
Und das fällt mir auch selber extrem schwer. Darum bin ich jetzt gerade nochmal am Lesen, weil ich einfach gesagt habe, hey, Ich muss als Führungskraft ja auch können, bessere Entscheidungen treffen fürs Team, für mich, für wer auch immer. Und das ist so, es gibt einfach gewisse Klarheit, wenn du das festlegst.
Absolut. Und das ist wirklich die Herausforderung von unserem Alltag, unserer Zeit. Also wie viele Sachen könntest du denn schauen und hören? Ich habe zum Beispiel kein Netflix-Abo, weil genau weiss, es wäre sehr gefährlich für mich. Ich schaue einmal pro Woche Fernsehen, eine Stunde, und das ist es. Und sonst schütze ich mich selber vor dieser Informationsflut. Ich weiss genau, ich wäre hooked, so viele Serien und so weiter und immer so FOMO, aber nein, mache ich nicht. Tue ich absolut sehr bewusst wählen.
Ja. Wie planst du denn deine Woche?
wie plane ich meine Woche? Die Woche wird meistens von ganz vielen Kunden mitbestimmt, das heisst irgendwie Workshops und Meetings und so weiter. Dann ist ein Tag ist Mama-Tag, den ich meistens habe. Ja, manchmal wird auch der durchgeplant für Business. Und im Moment bin ich echt nicht gut mit so Work-Life-Balance. Also ich arbeite viel bis um 11 Uhr, Mitternacht, 1 Uhr morgens. Ist nicht gut. Aber Essentialism muss jetzt fertig hören und dann die Woche neu planen. Hast du mir Tipps, Janik?
Sorry. Ja, ich wollte sagen, das Thema Sleep ist ja auch drin.
Ups, so weit bin ich noch nicht im Buch.
Ja, man kommt dann auch noch. Protect the Asset heisst der Untertitel zu dem Kapitel. Und also ich habe, was ich gemerkt habe, jetzt auch wieder, wenn du das Buch liest oder los ist, auf deine Woche am Sonntagabend oder am Freitagnachmittag oder was auch immer, dich wirklich mit einem fragende Mindset an die Termine her, muss ich das machen, sollte ich das machen. Ist ein bisschen blöd, weil es immer eine Woche vor passiert, es wäre besser eigentlich einen Monat vorher, sich das zu überlegen.
Klar.
Aber back, zurück zum Thema Choice, dort wieder immer so wirklich, was nehme ich an, was nicht. Was ich gemerkt habe, ist so von der Wochenplanung, du kannst deine Woche komplett voll füllen, aber ich habe angefangen, meine To-Do-Liste so. Ich kann sie, nehme oftmals Tasks weiter, auch in den nächsten Tag oder versuche dann die Tasks einplanen in die Woche. Aber dann wirklich sagen, was sind die Essential Tasks? Also was sind die zwei Sachen, die ich sicher heute machen muss an diesem Tag? Und was kommt nachher? Und dann einfach dass die Prioritäten so setzen, weil häufig lassen wir uns dann gleich wieder leiten durch externe Sachen. Und manchmal ist auch ein Sales Call, den man eigentlich nehmen sollte, in dem Moment wie falsch, weil eigentlich schaffst du auf Kundenprojekte, die du schon verkauft hast und so diese Themen wieder. Und, was kann ich noch empfehlen? Du bist nicht so eine Morgenperson, für mich ist der Morgen mega wichtig. So, ich stehe gerne um 5 Uhr oder um 6 Uhr auf und mache mein Zeug und fange dann irgendwann mal an zu arbeiten und das gibt mir am Morgen einfach mega viel Fokus. Aber auch bewusster sage ich, bleibe mal daheim und gehe dann ins Büro und habe dann die Interaktion.
Absolut, ja.
Nicole, wir haben schon 3/4 Stunde jetzt auf der Uhr.
Wow. Zeit vergeht.
Ich habe noch 2 letzte Fragen. Und zwar, die eine ist am 9. September, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, ist der nächste Trafo Boost Day.
Genau.
Kannst du schnell einen Pitch geben zu dem? Was machen wir dort?
Trafo Boost Day tun wir Workshops und Keynotes anbieten rund um das Thema Transformation. Das ist ein Thema, das momentan auch viel Businesses beschäftigt, und wir schauen, was gibt es für Ansätze, was gibt es für Tools, was gibt es für Inspiration. Es gibt ganz viel Networking. Letztes Mal haben wir so Networking-Runden gemacht, wo du 4 Minuten Speed-Dating hast und dann zur nächsten Person 4 Minuten. Und die Leute haben es auch fest geschätzt. Wir haben das letztes Jahr hybrid gemacht. Wir werden es wahrscheinlich wieder hybrid machen und sorgen dafür, dass alle ein gutes Erlebnis haben. www.trafoboostday.com.
Hey, voilà, sogar mit Internetadresse, perfekt. Cool, das sollte die Leute unbedingt auf dem Radar halten, danke, wenn sie das interessiert. Bitte, bitte. Ich habe immer die gleiche letzte Frage, die Leute wissen das, du darfst jetzt auch beantworten. Und zwar, du hast es gerade selber gesagt, du bist Mami geworden. Wenn es eine Regel oder eine Weisheit gibt, die du unbedingt mal der nächsten Generation möchtest weitergeben oder jetzt würdest weitergeben, was wäre das?
Ha, jetzt habe ich mich anders vorbereitet. Und zwar habe ich das Gefühl gehabt, das ist eine Regel oder eine Weisheit, die ich den bisherigen Generationen mitgebe. Der bisherige würde im Fall sagen, ja, was gestern funktioniert hat, funktioniert morgen nicht unbedingt.
Aha, ja, und gut.
Der nächsten Generation würde ich mitgeben, such dir einen Job, der dich glücklich macht und wo du dich ausleben kannst. Weil es ist so viel Zeit, die wir bei der Arbeit verbringen, und sorge dafür, dass es dir gut geht beim Arbeiten.
Nicole, das war ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit. Cool, bist du hergekommen.
Danke.
Schön, haben wir uns mal gesehen. Und folgt Nicole unbedingt auf LinkedIn. Wahrscheinlich auch sonst, finde ich dich auf verschiedenen Kanälen nicht. Oder bist du sonst noch irgendwo unterwegs?
Essentialism LinkedIn.
Essentialism LinkedIn, sehr gut. Das macht Sinn. Perfekt. Von dem her, folgt ihr auf LinkedIn. Danke, dass ihr zugelassen habt, eingeschaltet habt und dabei gewesen sind. Bleibt gesund, bleibt zufrieden. Listen to Essentialism oder hört es. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.